Papa, wir wollen dir wirklich Danke sagen für die Möglichkeiten, die wir haben. Danke, dass du uns auch die technischen Voraussetzungen so geschenkt hast, dass wir einen Livestream veranstalten können. Und danke, dass der so zahlreich genutzt wird. Danke, dass du ja auch über einen Livestream reden kannst, dass du in unsere Herzen hineinsprechen kannst, egal wo wir sitzen und egal, ob wir alleine sind oder ob wir ja zu zweit, zu dritt sind. Und danke, dass du wirklich zu uns reden willst und dass wir das ja auch einfach heute annehmen. Danke, dass du einfach mitten unter uns bist, dass wir das wissen dürfen. Wir wollen dich jetzt bitten, dass du die Zeit segnest, dass du uns eine richtig coole Gemeinschaft schenkst und dass du im Mittelpunkt stehst. Amen. Paul, wir wollen dir Danke sagen, dass du mitten unter uns bist. Und wir wollen dich jetzt für den Stefan bitten, dass du durch ihn redest. Und wir wollen dich bitten, dass du ihm Weisheit schenkst, dass du ihm die richtigen Worte schenkst, dass du ihm aber auch Ruhe und Gelassenheit darüber schenkst, dass du jetzt durch ihn reden wirst. Und wir wollen dich für uns bitten, dass du uns offene Herzen und offene Ohren schenkst, dass wir gut zuhören können, dass wir uns nicht ablenken lassen und dass du jetzt zu uns sprichst. Amen.
Back to the roots, ein bekannter Slogan, aber der wird uns heute nochmal beschäftigen. Freunde, wir leben in spannenden Zeiten und in so manchen Zeiten ist es gut, man besinnt sich wieder auf das Ursprüngliche, auf das Eigentliche, auf die Wurzeln. Denn was am Ende trägt, sind die Wurzeln. Ich möchte euch heute mitnehmen in eine Geschichte von Daniel. Man hat mich gebeten, über Daniel Kapitel 4 zu sprechen. Ein ganz spannendes Kapitel. Ein Kapitel, das vielleicht gar nicht so oft drangenommen wird, aber umso spannender und sehr inhaltsstark. Und wir gucken da mal rein. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel in der Hand oder in der Nähe, dann schlagt mal auf, Daniel Kapitel 4, wir gehen da direkt rein, das ist immer ein langer Text, wir müssen uns erstmal durchkämpfen und dann ein bisschen Überblick schaffen. Daniel Kapitel 4, da fängt Oton, Nebukadnezar, der größte König des größten Reiches der damaligen Zeit, wenn nicht überhaupt, anzusprechen. Er bringt hier ein Zeugnis. Er bezeugt etwas. Also, wie wir das auch manchmal kennen, ne, in Gemeinden, da erzählt einer ein Zeugnis, was er erlebt hat mit Gott. Und wisst ihr, ein Zeugnis besteht darin, dass Gott etwas verheißen hat, etwas prophezeit hat, etwas versprochen hat und es ist wirklich genau so erfüllt worden und es ist in meinem Leben erfüllt worden, es ist was passiert und es hat mein Leben verändert. Und genau davon berichtet jetzt dieser König Nebukadnezar. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Sprachen und Völkerschaften, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkündigen, also ein Zeugnis zu geben, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wird von Geschlecht zu Geschlecht. Wow, das ist ein Lobgesang auf die Größe und Herrlichkeit Gottes. Freunde, das war nicht immer so im Leben von Nebukadnezar. Es war gerade umgekehrt. Noch vor kurze Zeit zuvor hat Nebukadnezar sich selbst gepriesen in allen höchsten Tönen. Da kommen wir noch dazu. Aber er hat was erlebt in seinem Leben. Zeichen und Wunder. Und Freunde, wenn wir bei Zeichen und Wunder sind, dann denken wir immer, wow, Gott hat eine tolle Heilung gemacht oder da kam ein Engel mit dem Laserschwert und hat mir die Botschaft des Himmels gebracht. Ich habe irgendwas Göttliches erlebt. Er hat auch was Göttliches erlebt, aber das war erstmal total erniedrigend. Er wurde auf den Boden geworfen mit seiner Überheblichkeit. Und das bezeichnet hier als Zeichen und Wunder, als etwas, was sein Leben gerettet hat. Und das war's auch. Aber eigentlich war es nicht schön. Weil was er dann erzählt, als der große, majestätische König eines Reiches, das die halbe Welt erfüllt hat, ist eigentlich sehr erniedrigend. Denn so kommen wir gleich dazu, der wurde eigentlich für 7 Zeiten, vielleicht 7 Jahre, zum Tier. Zum Tier wurde er. Es ist nicht sehr schön zu verkünden im Land, hey Freunde, ich war ein Tier. Aber er bezeichnet das als der Wendepunkt seines Lebens, die Rettung seines Lebens. So, und jetzt geht's los. Was war denn da? Was ist denn da passiert? Schauen wir mal. Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Ja, der Wohlstand unserer Gesellschaft macht uns manchmal so zufrieden, dass wir denken, wir brauchen nichts und niemand mehr und Gott schon gleich gar nicht. So war es bei ihm. Aber da hatte ich einen Traum, der mich erschreckte und die Gedanken auf meinem Lager und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Und es wurde von mir ein Befehl gegeben, alle weißen Babels vor mich zu bringen, damit sie mir die Deutung des Traumes verkündigten. Sogleich kamen die Traumdeuter, die Wahrsager, die Chaldäer und die Zeichendeuter herbei und ich erzählte vor ihnen den Traum. Aber sie konnten mir seine Deutung nicht verkündigen. Bis zuletzt Daniel vor mich kam, der Belsazar heißt, nach dem Namen meines Gottes, und in welchem der Geist der heiligen Götter oder der Heilige Geist ist, vor dem erzählte ich meinen Traum. Belsazar, du Oberster der Schriftkundigen, indem ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter ist und dass kein Geheimnis dir zu schwierig ist, vernimm das Traumgesicht, das ich gesehen habe, und sage mir, was es bedeutet. Das sind aber die Gesichter meines Hauptes auf meinem Lager. Und dann erzählt Nebukadnezar einen Traum. Ich sah einen Baum. Naja, nicht sehr überragend. Man könnte jetzt wunderweiß meinen, was da in diesem Traum kommt. Es ist ein Baum. Aber dieser Baum war so groß, dass er von der ganzen Erde zu sehen war. Überall sahen die Menschen diesen Baum. Und dieser Baum hatte Früchte, wunderbare, große Früchte, genug Früchte und Essen. Okay, ich kann mir nicht so gut malen, aber soll ein Apfel sein, ne? Also machen wir mal Apfelbaum draus. Und er war aber voll mit Früchten. Und alle nährten sich davon. Und die Tiere fanden Schatten unter diesem Baum. Und die Vögel nisteten in diesem Baum. Das war ein Baum, wo Menschen, wo Tiere wohnen konnten. Ein Baum, wo Leben war. Ein Baum, wo Fruchtbarkeit war. Ein Baum, der so groß war, dass er bis zu dem Himmel reichte. Und das Laub war prächtig und die Äste und alles. Und da wird das so ein bisschen beschrieben. Ich überspringe das mal ein bisschen, weil der Text so lang ist. Und dann heißt es hier, und dann kam eine gewaltige Stimme und sprach, haut den Baum um und schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab und zerstreut seine Früchte. Die Tiere unter ihnen sollen wegfliehen und die Vögel von seinen Zweigen. Und das ist natürlich in diesem Bild, und der Nebukadnezar wusste in so einem Bild, wenn da Botschaft drin ist, Botschaft von einer anderen Welt, dann ist das natürlich jetzt ein radikaler Hieb. Ein Hieb, da wird die Axt angesetzt und dieser riesengroße Baum mit all seinen Früchten, seiner Stabilität, der wird umgehauen. Er fällt. Und der Zufluchtsort für die Tiere, der Schatten, die Fruchtbarkeit, die Schönheit, fällt um. Puff. Weiß nicht, ob ich schon mal einen Baum gefällt habe. Wir haben einen Baum gefällt bei uns. Der hatte 1,80 Meter im Durchmesser. 1,80 Meter, das ist ja richtig, also das ist so ein Riesenteil, das war eine Pappel. Und als wir den haben wir umgeschnitten, haben wir einen Keil reingeschnitten, ja, das macht man so wie hier, dann schneidet man einen Keil rein und dann haut man hinten einen Keil rein und versucht ihn zum Kippen zu bringen. Der war so stabil, der war so ein mächtiger Baum, riesengroß. Wir mussten erst die Äste absägen, die waren schon so groß wie normale Bäume. Es war im Wohngebiet und dann fiel der nicht. Ja? Der fiel der nicht. Da haben wir noch einen Traktor geholt mit dem Stahlseil und angezogen. Dann ging es auch nicht. Also der Traktor war zu schwach. Da haben wir nochmal was dazu genommen. Und dann ging es plötzlich und dann hat es also gemeint, so. Und dann hat die ganze Erde gebebt. Es war ein Riesenfall. Das war, weißt du, je größer so ein Baum, desto gewaltiger der Fall. Und so war das mit diesem Baum. Und dann heißt es hier, aber sein Wurzelstock sollt ihr in der Erde lassen, und zwar in Fesseln aus Eisen und Erz, im Gras des Feldes, damit er vom Tau des Himmels benetzt werde und mit den Tieren Anteil habe an den Kräutern der Erde. Sein menschliches Herz soll verwandelt werden und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden. 7 Zeiten lang soll das sein. Da hat Nebukadnezar schon gemerkt, okay, irgendwie hat das jetzt nicht nur was mit dem Baum zu tun, wenn es um ein Herz geht. Ein menschliches Herz wird verwandelt in ein tierisches Herz. Da hat er schon gemerkt, das hat eine tiefe Botschaft. Aber der Wurzelstock soll bestehen bleiben, eingekettet in einen Eisenkorsett. Ja, so ein Korsett. Wisst ihr, das ist interessant, wenn du einen Baum fällst, dann sprießt es da wieder raus. Aber dieses Eisenkorsett hat es verhindert, dass der Saft durchkommt, hat quasi diesen Stumpfen zusammengepresst, sodass nichts mehr durchkam. Wir können einen Baum mit Draht umwickeln und richtig anspannen. Und dann mal lassen, der geht kaputt, ja, weil da geht kein Saft mehr durch. Ja, alles oben drüber, es geht kaputt. So, also da hat man ihn eingespannt, dass da auch nichts durchkommt, dass da nichts mehr Neues kommen kann. 7 Zeiten heißt es hier. Im Rat der Wächter wurde das beschlossen und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt, damit, und immer wenn damit kommt, das ist wichtig, ne? Damit, das erklärt was. Damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber setzt. Der Allmächtige steht über allem, damit sie erkennen sollen. Merkt schon was, hier hat es was mit Machtgefälle zu tun, mit der Position. Um was geht's hier? Und er erzählt Nebukadnezar, okay, den Traum habe ich geträumt und es hat mich geängstigt und ich wusste nicht wohin. Und dann habe ich alle möglichen Zeichendeuter befragt. Interessant, warum fragt er eigentlich zuerst wieder alle Zeichendeuter? Da hat er doch schon mal Geschichte, da war doch schon mal der Daniel da, der hat mir doch schon mal einen Traum erklärt und ausgelegt. Zuletzt holt er den Daniel herbei. Ja? Zuletzt können wir mal nochmal mit der Bibel kommen oder mit Gott kommen oder mit dem frommen Zeugs. Ja, zuletzt, wenn alles andere nicht mehr hilft, dann fragen wir mal den Pfarrer, den Pastor, dann fragen wir mal die Bibel. Ne? Schade eigentlich. In der Zeit leben wir eigentlich wieder. Ne? Wir versuchen alles aus eigener Kraft zu bewegen und zu bewirken. Wir kriegen auch das C in den Griff. Ne? Wir kriegen das alles in den Griff. Ja? Mit Anstrengung und Solidarität. Aber wenn alles nichts mehr bringt, aber es dauert noch ein bisschen, dann fällt uns vielleicht noch ein, dass da einer ist, der heißt Daniel. Ja, der hat schon mal diesen Gott in mein Leben gebracht. Nun bringt er diesen Daniel, er sagt ihm so, und jetzt kannst du mir das deuten. Der kriegt einen Schock. Der Daniel steht da, wie heißt es hier? Der stand eine ganze Weile ganz starr und seine Gedanken erschreckten ihn. Freunde, der Daniel hat es gleich gecheckt. Hat kapiert, um was geht. Weißt du, Bibelleser wissen mehr. Die Gott fürchten, die erkennen die Situation der Zeit. Und Freunde, ganz ehrlich, wenn ich in unsere heutige Zeit gucke, wenn ich die Nachrichten anschaue, es erschreckt mich. Da krieg ich Gänsehaut. Läuft es mir heiß und kalt über den Rücken. Verstehe ich nicht. Ich verstehe einfach manches nicht. Nicht, dass wir ringen müssen um Fragen und Situationen und Herausforderungen, natürlich, und müssen Antworten finden, aber was mich erschreckt, ist, dass Gott am Handeln ist und dass vielleicht die Zeit gekommen ist, wo wir ernten, was wir gesät haben. Denn das sagt Gott. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wir ernten, was wir sehen werden. Und wie viele Jahre und Jahrzehnte hat unser Volk in Abtreibung den Tod gesät. Und es ist jetzt schwierig, wenn man da so konkrete Themen nimmt, man kann drüber diskutieren und was auch immer, aber wir haben Gott nicht mehr ernst genommen. Wir schieben Gott an den Rand unserer Gesellschaft. Und ich sage immer wieder, wenn selbst der größte amerikanische Präsident, nämlich der 16. Präsident, das war nämlich Abraham Lincoln, ja, was gelernt heute Morgen. Abraham Lincoln war der 16. amerikanische Präsident. Wenn der Krise in einem kaputten, zerfallenen Land nach dem Bürgerkrieg wusste, das Einzige, was uns helfen kann in dieser Krise des Zerbruchs und des Niedergangs, ist Gott. Und dann am 31. April 1800 irgendwas bestimmt hat, einen nationalen Gebets- und Fastentag und Bußtag auszurufen, wo alle Bürger des Landes aufgerufen waren, tut Buße und kehrt zurück zu Gott. Wir haben ihn vergessen. Wir haben unsere Geschichte, unser Leben ohne ihn gelebt. So, hier erschreckt dieser Daniel, weil er kapiert, um was es geht. Und das ist Gerichtsansage Gottes. Gerichtsansage Gottes an den Nebukadnezar. Nebukadnezar, du lebtest gut und gemütlich in deinem Wohlstand, hast dich aber nicht um Gott geschert, obwohl du schon eine Geschichte hast mit mir. Obwohl du mich schon gekannt hast. Weißt du noch? Die drei Freunde im Feuerofen, die du reingeschickt hast, und plötzlich liefen da vier drin rum und die kamen alle wieder raus, obwohl die Soldaten verbrannt waren, die drei reingeworfen haben. Es war der Gott, der Hebräer, der einzig wahre, allmächtige Gott. Hast du ihn nicht damals geehrt und gelobt und hast du nicht gesagt, alle sollen diesen Gott verehren, sonst machen wir das Haus zum Misthaufen? Hast du auch eine Geschichte mit diesem Gott, Nebukadnezar? Hast du es vergessen? Diesen ersten Traum, und keiner konnte ihn sagen. Du hast ihn auch nicht erzählt. Keiner konnte ihn erzählen. Keiner konnte ihn deuten. Außer Daniel, der bezeugt hat, dass es nur deswegen möglich ist, weil der eine wahre Gott es ihm offenbart hat. Du hast doch schon eine Geschichte. Und jetzt vergehen die Jahre und Jahrzehnte. Da ist immer größer geworden. Wisst ihr, ein toller König da. War sicher auch ein ganz cleveres Köpfchen. Ein Riesenreich hat er gehabt, hat erstmal tolle Kriege geführt und ein Riesenreich sich geschafft, das größte Reich, das es da gab, wurde zu dem prächtigsten König. Der hat Gott vergessen. Und wir haben vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Mindestens ein Großteil unseres deutschen Landes, so bin ich in Ostdeutschland, und sagen mir die Menschen, wisst ihr, hier in Osten, da haben wir vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Und da hat dieser Nebukadnezar, dem sich Gott geoffenbart hat, einfach Gott vergessen. Hat sich selbst wieder zum Gott gemacht, sich Gott groß gemacht, hat sich da eine tolle Stadt gebaut. Wisst ihr, das war ein toller König, der Kriege geführt hat, aber er hatte noch eine zweite Qualität. Er war der Architektenkönig, der König der Baukünste. Alter Falter, der hat echt tolle Sachen gemacht. Ja, der hat zum Beispiel die hängenden Gärten, schon mal gehört? Die hängenden Gärten gebaut, das ist eins der sieben Weltwunder der Antike, die hängenden Gärten. Ja, und zwar einfach so mal als Geburtstagsgeschenk für seine Frau. Ne? Also, hast eine tolle Frau, dann bau ja doch mal hängende Gärten. Ja, ist ein Riesending, gibt's leider nicht mehr. So hängende Gärten, wo die alles angepflanzt war, Bäume und Pflanzen und Blumen und mit so Springbrunnen und mit so Wassersystemen. Unfassbar faszinierend, was der hingekriegt hat. Aber damit nicht genug. Der hat so Türme gebaut, die gigantisch waren, und dann hat er so ein Prachttor einer Paradestraße gebaut. Das ist heute noch in Berlin zu sehen, im Pergamonmuseum steht das, mit so Täfelungen und so Speziallasuren. Also gigantisch. Freunde, das ist auch ein Weltwunder, eins der sieben Weltwunder. Also er hat gleich zwei Weltwunder der Antike geschaffen. Und das macht was her. Ja, ich meine, ein Krieg zu gewinnen ist toll, aber der Ruhm vergeht dann mal mit der Zeit. Aber so ein Prachtbau, den kann man immer wieder besichtigen, wie ein Museum. Ne, sind die Leute gegangen so, oh. Ja, und dieser König war stolz. Stolz und überheblich. Und da kommt Gott hinein in diese stolze Situation und sagt, weißt du, du denkst, du bist der Größte aller, du bist nämlich, und das sagt dann Daniel, sagt, dieser Baum bist du. Du bist es. Du bist so groß und stark geworden, bist majestätisch groß und dein Reich ist herrlich. Deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Das hat jeder gewusst und jeder gesehen. Und das war auch nicht das Problem. Das Problem war, dass er vielleicht stand er morgens vom Spiegel und hat gesagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Größte im ganzen Land? Mein erster Punkt. Wer ist der Größte im ganzen Land? Und da hat er was nicht erkannt. Er hat die Wahrheit nicht mehr erkannt. Er hat die Lüge geglaubt. Er dachte, durch das Äußere, Sichtbare, was er geleistet hat, gemacht hat, gemanagt hat. Mensch, wir kriegen das. Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir packen das. Deutsche Automobilindustrie. Wir schaffen das. Weltweit bekannt. Die deutsche Industrie. Kommt Corona, auch kein Problem. Anstrengung und Solidarität. Lockdown und Masken, wir kriegen es hin. Ja, wir kriegen es hin. Aber Freunde, das ist Täuschung der Wahrheit. Wir sind selbst getäuscht, geblendet, blind für die Wahrheit. Wir haben ja eine Jüngerschaftsschule, so eine Bibelschule, für ein halbes Jahr, ist eine Internatsschule. Und jetzt kurz vor Weihnachten, da bekommen meine Schüler immer ein Geschenk von mir. Es ist das Geschenk der Wahrheit. Und zwar der ungeschminkten Wahrheit. Ich kündige das an, ich sage, ihr müsst es nicht abholen. Nur wer will. Aber wer möchte, der darf kommen. Ihr müsst auch drum kämpfen, dass ihr Zeit bekommt. Bei uns ist immer viel los. Ihr müsst so lange kommen, bis ich Zeit habe. Und dann kriegt ihr die nackte, ungeschminkte Wahrheit. Und ich knall es euch knallhart ins Gesicht. Ja? Ich erzähle euch alles. Ja? Ob ihr stinkt oder zu lange Fingernägel habt oder was auch immer oder charakterlich. Und ich sag euch die ungeschminkte Wahrheit. Find's überragend, dass die alle Schlange stehen. Ich weiß gar nicht, warum die das hören wollen. Vielleicht, weil die Wahrheit rar geworden ist in unserer Zeit. Vielleicht, weil wir immer so nett und lieb und schön tun, weil allgegenwärtig die Lüge regiert. Wer sich mal ein bisschen mit den digitalen Medien beschäftigt hat, ja, so Facebook, Instagram und so weiter, der weiß, wie die uns gar nicht mehr, das ist nicht mehr Wahrheit, was wir da alles hören und so. Es ist nur Manipulation. Es gibt einen tollen Mann hier in der Gemeinde, Johannes Dobler, der hat bei uns gleich ein Seminar gehalten darüber. Faszinierend. Erschreckend. Faszinierend, erschreckend, wie wir alle geblendet sind durch Lüge und Manipulation. Und dann stehen die Schüler bei mir Schlange und wollen alle die Wahrheit hören. Ist ganz witzig, ja, was dann danach passiert. Der eine hat gleich seine Fingernägel geschnitten und hat einen Haarschnitt gemacht. Und also es geht nicht nur um die äußerlichen Dinge, die sind nebensächlich. Es geht mehr um die charakterlichen Dinge. Aber sie sind dankbar und sie bedanken sich, weil sie sagen, endlich sagt mir jemand, was ich hören muss. Das sagt mir niemand gesagt. Hat mir nur jemand gesagt. Sie sind manchmal immer viel zu lieb und zu nett. Wir denken, ja, den darf ich ja nicht, kann ich ja nicht sagen, ne? Aber die Wahrheit macht frei, Freunde. Die Wahrheit macht frei. Und die Wahrheit kam hier. Du bist der Baum. Und du wirst umgehauen. Weil nämlich, und hier heißt es ja, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht. Gott herrscht. Gott ist König aller Könige. Jesus Christus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Wer das nicht mehr akzeptiert, wer sich vor diesem König nicht beugt, der wird in seinem Stolz untergehen. Und so war's. Es hat dann nur 12 Monate gedauert. Der Daniel gibt ihm noch einen Tipp mit, weil er ihn liebt, weil er für ihn ist, weil er kämpft. Daniel, der kämpft und er sagt, Nebukadnezar, ich flehe dich an. Brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende. Denn wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll, der sagt es ihm noch. Hey, weißt du was? In jeder Gerichtsbotschaft gibt es ein Evangelium. In jeder Gerichtsbotschaft gibt es eine Chance. Gott liebt nicht, uns ein Gericht zu schicken. Gott tut es nur, um uns zur Umkehr, zur Buße zu führen und zu sagen, hey, Gott Allmächtiger, vergib. Ich habe falsch gehandelt. Und dann liebt er es, gnädig zu sein. Gott wartet darauf, auf den Moment endlich wieder Gnade reinzupumpen. Der will, der hat so eine Gnadenkanone, die will er losschießen. Hauptsache Gnade über die Welt, Gnade über die Welt, Gnade über die Welt. Nur das geht nur, wenn zuvor Erkenntnis und Bekenntnis ist. Wenn eine Buße, eine Umkehr stattfindet. Wenn es heißt, Herr, vergib, ich bin schuldig, ich bin überheblich. Es geht hier natürlich um das Thema, ja, wer ist der Größte im ganzen Land? Es geht um das Thema Stolz oder Demut. Und im Neuen Testament sagt uns Paulus ganz klar, ja, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Gott hat ein Problem mit stolzen Menschen, mit dem Stolz in uns Menschen. Warum eigentlich? Was ist eigentlich Stolz? Stolz? Eine Verblendung? In meiner Überheblichkeit zu meinen, ich bin größer als ich bin. Ich bin wichtiger als ich bin. Ich kann es besser wie der, wie die singt. Ganz komisch. Ja, der hat so komisch, ich kenne das besser. Übrigens interessant, wisst ihr, ihr denkt vielleicht, naja, ich bin nicht stolz, ich habe so viele Minderwertigkeitskomplexe. Muss ich dich leider enttäuschen, weißt du was? Minderwertigkeit ist eine Form des Stolzes. Weil du lässt die Meinung Gottes nicht über dir stehen und akzeptierst sie nicht, dass Gott sagt, du bist wunderbar geschaffen, ich hab dich lieb und du bist wertvoll in meinen Augen. Und du sagst, nee, bin ich nicht. Ich bin Depp, ich bin Wurm. Das war meine Kindheit, ja. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich hab nichts. Das prägte mein Leben, bis ich kapiert habe, das ist purer Stolz, weil ich akzeptiere nicht die Meinung Gottes, die gute Meinung Gottes über mein Leben. Oder die andere Variante ist der Stolz, der sich überhebt und sagt, die stinkt und die sieht komisch aus. Ihr wisst schon. Aber Stolz macht blind. Demut lässt mich die Welt sehen, wie sie wirklich ist. Demut öffnet mir die Augen, gibt mir einen Blick der Wahrheit. Stolz führt mich in die Lüge. Demut entsteht, wo ich die Größe Gottes erkenne und im Vergleich dazu meine eigene. Wo ich erkenne, wie wunderbar und wie groß Gott ist. Und ich anfange, mich vor diesem Gott niederzuknien. Denn wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen stehen. Denn in Demut steckt das Wort Mut. Das ist die geistliche Selbstständigkeit und Charakterstärke von Kindern Gottes, die vor dem Allmächtigen knien und dann in dieser Welt hinstehen und auch mal den Mund aufmachen. Das hat nämlich der Daniel gemacht. Der hat den Mund aufgemacht. Freunde, interessant ist eins, und das ist mir wichtig. Interessant ist eins. Warum will eigentlich Gott, dass du demütig bist? Und warum will der Gegenspieler, der Satan, dass du stolz bist? Ist ganz einfach. Wer ist der Demütigste in dieser Welt? Wer ist der Demütigste in dieser Welt? Da gibt es ein paar Verse so, Mose war der demütigste Mensch auf Erden. Aber das stimmt nicht ganz. Die Zeit ging weiter. Jesus Christus ist der Demütigste gewesen in der ganzen Menschheitsgeschichte. Gott selbst ist Die Demut pur. Denn Gott verließ sein Königtum und wurde Mensch, wurde geboren in einer Krippe, einem Futterstall, ging nach ganz unten und starb für uns. Das ist der Schritt der Demut, von ganz oben nach ganz unten. Gott ist der Demütige. So, wenn du demütig bist, liebt es Gott. Warum? Weil er sich in dir wiederfindet. Er findet sich in dir wieder. Er guckt dich an, er guckt den Demütigen an und sagt, wow, da ist was von mir in dir. Ich entdecke mich wieder. Ihr kennt das ja, die Leute, die so einem ein bisschen ähnlich sind, mit denen kann man gut, ne? Mit denen ist man gern zusammen. Ah, das ist wie ich? Ja, das ist wie ich? Ja, auch so ein Hyperaktiver oder so, mit denen kann ich immer ganz gut, ne? Also, Gott erkennt einen Wesenszug von sich in dir. Und weißt du was? Der Satan will das Gleiche. Satan will es auch. Der will sich in dir spiegeln. Der will sich in dir spiegeln. Aber in Demut kann sich der Satan nicht spiegeln. Das hat er nicht. Satan ist stolz. Überheblich. Deswegen wurde er zu dem, was er war. Deswegen will er, dass wir Menschen stolz und überheblich sind. Denn da kann sich Satan drin spiegeln. Und den Gefallen sollte man ihm nicht tun. Ja? Finde ich, ist eine echt... eine gute Motivation, nicht stolz zu werden. Weil das sehen wir nicht ein. Und so wurde der Nebukadnezar gedemütigt. Er bekam so eine Krankheit, da gibt es auch so fachliche Namen dafür, und wurde zu Tier ähnlich und lebte dann in der Wildnis, hatte keine Behausung mehr und aß Gras wie die Ochsen und lebte da drin, bis die 7 Zeiten um waren. Und das ist das Schöne, Gott hat immer ein Evangelium, hat immer noch mal eine Chance, hat immer noch eine Gnade, der Umkehr. Aber Freunde, bevor es jetzt die Zeit um ist, und die ist eigentlich schon um, möchte ich eine Sache noch sagen, und das ist ganz wichtig. Ich habe mir über den Text Gedanken gemacht und ich dachte, oh my goodness, wie soll ich denn 35 Minuten über so ein ganzes Kapitel predigen? Ja, also 3,5 Stunden würde gehen, aber 35 Minuten, das geht nicht. Ja, das ist proppevoll. Über jeden Satz, über jedes Wort könntest du mal in die Tiefe gehen. Ja, aber dann habe ich gestern den ganzen Tag noch rumgegrübelt. Herr, was willst du eigentlich sagen? Was willst du eigentlich sagen? Und da, bam, kam es mir. Und deswegen noch ganz kurz zum Schluss. Wer ist das? Ja, wer? Sherlock Holmes, Freunde, ein Fall für Sherlock Holmes. Freunde, was wir brauchen, sind wieder geistliche Sherlock Holmes. Da wurde eine himmlische Botschaft kodiert, gebracht. Da war eine Geheimbotschaft, eine Verschlüsselung. Dem höchsten König der Menschheitsgeschichte wurde hier vermittelt, aber er konnte es nicht verstehen. Er verstand nicht, was ist da? Und er konnte es nicht erahnen. Übrigens, zu dieser Botschaft gehörte noch dieses Evangelium nach 7 Zeiten. Da wächst ein neuer Spross heran, du kommst zurück. Wenn du den Höchsten erkennst und anerkennst und akzeptierst, wenn die Verhältnisse geklärt sind, dass nicht du der größte König bist, sondern Gott anerkennst und bekennst. Aber die Frage ist vielleicht nicht so sehr, ist auch deine Frage, lebst du ein stolzes oder ein demütiges Leben? Reflektierst du eher den Bösen oder den allmächtigen Gott? Und erkennst du die Wahrheit dieser Zeit? Vielleicht ist die größere Frage an dich, der du vielleicht mit Jesus schon lebst und an ihn glaubst. Und wenn nicht, dann solltest du schnell damit anfangen. Denn in Zeiten wie diesen brauchst du einen, der dich durch die Stürme dieser Zeit und durch die Wirrnisse und die Fragen deines eigenen Lebens hindurchbringt und ans Ziel bringt. Und das ist Jesus, der im Tod den Tod besiegt hat, am Kreuz den Tod besiegt hat und zum Leben gekommen ist. Nein, aber diese eigentliche Botschaft für dich ist vielleicht die ganz andere. Wo finden wir heute noch die Sherlock Holmes, die mutig genug sind, im Angesicht einer Schreckensbotschaft, wo selbst Daniel wie versteinert dasteht und nur noch ruckzuck hängt der Kiefer tiefer. Erschrocken dasteht und nichts mehr sagen kann. Wo sind die Männer und Frauen, die die diese verschlüsselte Botschaft des Himmels dechiffrieren, sodass die Welt da draußen es versteht. Wo sind die Menschen, die aufstehen? Und Freunde, ich weiß, ich habe mir immer gedacht, Mann, dieser arme Typ von Jona oder der Typ von Jeremia. Der war auch noch so jung, dass er sagt, ich bin viel zu jung. Und Gott sagt, sag nicht, du bist zu jung, sondern du sollst gehen und so sagen, was ich dir sage und was ich dir gebiete. Und dann waren das aber zwei Typen, die hatten nicht die nette Botschaft. Die konnten nicht sagen, hey, es wird alles gut und hey, yeah. Ah. Ja, die leben ja in dieser Zeit so alles. Ah, warte, Bollchen. So alles gut und alles nett. Und so, wir leben in der Zeit von, was weiß ich, Deutschland sucht den Superstar und dann, ja, und jetzt klatschen wir ihm und du darfst auch mal auf die Bühne. Nein, vielleicht kommt die Zeit, vielleicht ist es schon da, da haben wir eine andere Botschaft zu bringen. Und ich habe immer gedacht, das will ich nicht. Ich will nicht so ein Prophet sein, der Gericht predigen muss, Gerichtsprophet, das ist ja furchtbar. Aber vielleicht ist die Zeit gekommen. Klammer auf, nie ohne das Evangelium, denn das steckt schon mit drin. Es gibt eine Gnade, es gibt eine Rettung, es gibt eine Möglichkeit der Umkehr. Aber wenn wir so verblendet in die falsche Richtung gehen, Freunde, in der Sackgasse ist der Umweg, ist die Umkehr immer der Ausweg. Dann müssen wir das predigen, dann müssen wir aufstehen und sagen, Freunde, kehrt um. Wir laufen in die falsche Richtung. Kehrt um zu Gott. Wir laufen in die falsche Richtung. Wir machen ja viele Missionseinsätze, aber es wird immer schwieriger. Immer schwieriger. Dass Menschen noch mit diesem Gott was zu tun haben wollen. Wir brauchen Sherlock Holmes, die Botschaft, die Wahrheit dechiffrieren für die Menschen unserer Zeit. Freunde, wo bist du ein Sherlock Holmes für die Wahrheit Gottes? Wo bist du der, der loszieht? Da weiß ich noch, war ich noch in der Schule, da hat Gott zu mir gesagt, gründe einen Schülerbibelkreis. Nee, kann ich nicht. Viel zu schüchtern. Doch, mach's. Stefan, es ist nicht wichtig, wie viele kommen. Es ist wichtig, dass du bekennst, dass du die Wahrheit sagst, dass du sie anbietest. Und dann habe ich den Schülerbibelkreis gegründet, war eine krasse Story, der Rektor hat mich da vors Mikro gestellt, ich musste da ins Mikro sprechen, während die ganze Schule zugehört hat und ich habe gestottert, weil Minderwertigkeit auf zwei Beinen. Und dann habe ich da reingestottert. Lad euch ein, Schülerbibelkreis. Ja, in der großen Pause war ich natürlich der Depp schlechthin, ja. Bibelchaot, guck mal, der Bibelchaot. Ah, das ist der Lepp, der Depp, Lepp, ne? So, ist nicht immer nice. Daniel hätte zu Recht Angst haben können auf die Reaktion des Königs. Er hätte ihn einfach Kopf kürzer machen können, wenn es ihm nicht gepasst hätte. Die Macht hat er gehabt. Aber er war mutig und hat gesagt, nee, ich muss es tun. Und wisst ihr, dann kam der Schülerbibelkreis und habe den, glaube ich, 2,5 Jahre geleitet. Wir waren die meiste Zeit, waren wir zu zweit. Jesus und ich. Aber Freunde, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, bist du gehorsam? Und bist du ein Licht in dieser Welt? Bist du ein Sprachrohr Gottes? Bist du der, der die Wahrheit noch in diese Welt bringt, weil du sie kennst? Gott zu verehren, ihn anzubeten. Das ist mir so wichtig, Freunde. Wir haben so eine kleine Gruppe gegründet nach so einem Missionseinsatz, die nennt sich Next Generation. Die sind so mutig, sind nicht viele, 2 Hände voll. So mutig, die haben gesagt, wir fangen an, jede Mittwochnacht von 11:55 bis 12:55 zu beten für Erweckung. Und dann gehen wir los und dann erzählen wir es in unseren Schulen, an den Universitäten, da wo wir leben, in unserer Nachbarschaft. Dann erzählen wir von Jesus und wir nehmen und laden Leute ein und dann gehen wir in den Osten und machen wir Missionseinsätze und Straßeneinsätze und fangen an zu predigen. Das sind Jugendliche und Teenager dabei in eurem Alter, die heute schon auf die Bühne stehen und predigen oder auf der Straße oder im persönlichen Gespräch, die ein Feuer haben. sind nicht viele, aber es braucht nicht viele. Es braucht Mutige, Demutige, die Demutigen. Versteht ihr? Kniet vor eurem Herrn und dann stellt euch in diese Welt und dann sagt, hier, wir haben eine Botschaft. Und es wird ernst. Aber es gibt immer die frohe Botschaft, umzukehren. Und das tat Nebukadnezar nach 7 Zeiten, in der er da umhergeeiert ist wie so ein Tier und Gras gefressen hat und das morgens nackt aufgewacht ist und der Tau auf seinem Rücken war, weil er irgendwo in der Pampa umhereierte. Nach 7 Zeiten heißt es hier, aber nach Verlauf der Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel empor. Mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte ich den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wird. An diesem Tag hatte Nebukadnezar seinen König gefunden. An diesem Tag hatte Nebukadnezar seinen König gefunden und ihn angebetet. Und an diesem Tag wurde alles gut und das ganze Reich kam zu ihm zurück. Und dann lobte er und betete er Nebukadnezar an. Freunde, Gott anzubeten, sich ihm niederzuwerfen, denn Anbetung heißt eigentlich nichts, Anbetung hat nichts mit Singen zu tun. Ne? Ich weiß nicht, ob es gewusst ist, es gibt einen Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung. Und Anbetung heißt, sich dem höchsten König zu unterwerfen und zu sagen, ich bin dein. Ich bin dein. Weil ich erkenne, dass du der Höchste und der Größte bist. Und du setzt die Könige ein und setzt die Könige ab. An diesem Tag wusste Nebukadnezar, wer sein König ist. Und dann konnte er wieder König werden. Denn Autorität in dieser Welt funktioniert nur gesund, wenn sie eine Autorität über sich hat. Und am Ende steht der Höchste über allem. Freunde, willst du dich heute ihm unterwerfen? Willst du dich ihm niederbeugen? Und willst du umkehren von manchen falschen Wegen, wo du dich selbst zum Gott gemacht hast oder deine Minderwertigkeit über Gottes Meinung gestellt hast? Willst du ihm gehorsam sein, ein Sherlock Holmes der Zeit zu werden und die Wahrheit zu verkünden und die Botschaft zu dechiffrieren zu den Menschen, dass sie es hören? Manchmal muss man auch clever sein, wie man das macht. Ist nicht immer einfach, ja, dass sie es noch verstehen. Manche haben gar kein Hintergrundwissen mehr, da muss man bei Null anfangen, aber macht nichts. Dann nehmen wir diese Herausforderung an, es ist wunderbar. Und dann kommt die Herrlichkeit zurück und dann wird Gottes Herrlichkeit Teil deines Lebens. Wie wunderbar ist das? Wie wunderbar ist das? Wer ist der Größte auf diesem Globus? Es ist der Höchste, Gott, der Allmächtige, der Dreieinige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der sich in uns spiegeln möchte, weil Demut sein Wesen ist. In Jesus Christus wurde er Kind und zeigte seine Demut. Und dann steh auf als ein Sherlock Holmes dieser Zeit und dechiffriere die Botschaft des Allmächtigen da, wo du bist, damit die Menschen erkennen und umkehren und Buße tun und zu Gott zurückkommen, damit die Herrlichkeit des Himmels Teil deines Lebens wird. Und wenn du zu sehr in deinem Stolz und in deinem Hochmut gelebt hast, dann lass uns doch jetzt beten. Und die Band kann schon vorkommen. Lass uns beten, denn wenn du ein Bekenntnis geben möchtest und dich beugen möchtest vor diesem höchsten König, ihn anbeten möchtest und sag, Herr, vergib meine Überheblichkeit, vergib meine Minderwertigkeit. Und ich möchte zu so einem Sprachrohr des Himmels werden, dann steh mit mir auf und dann lass uns beten. Jedes Gebet ist eine Aktion des Menschen. Die meisten Menschen und die Gesellschaft reagiert nur noch und rennt den Problemen hinterher. Aber die Agierenden prägen die Gesellschaft und die Zeit und die Geschichte. Und wenn du betest, agierst du. So, dann lass uns beten, wenn du das möchtest, wenn es für dich persönlich geworden ist, steh auf und sprich mit mir. Bete mit mir, mach meine Worte zu deinem Gebet. Herr Jesus Christus, wir kommen und wir beugen uns und wir wollen bekennen, du bist der Herr. Wir wollen vor dir niederknien und sagen, du bist der Herr und du sollst es sein bis ans Ende meines Lebens und in alle Ewigkeit in meinem Leben, in meinem Herzen. Regiere du als König aller Könige und als Herr aller Herren. Und vergib mir meinen Stolz und meine Überheblichkeit, wo ich schief andere angeguckt habe und mich innerlich gedacht habe, wie doof ist der. Wo ich gedacht habe, ich bin besser wie der. Ich bin klüger wie der, ich bin hübscher wie der, bin begabter wie der. Oder in meiner Minderwertigkeit deine Meinung nicht über meinem Leben stehen habe lassen. Oder wo ich dich gar nicht gebraucht habe, wo ich dich an den Rand meines Lebens gestellt habe, weil ich gedacht habe, ich kann selber, ich brauche diesen Gott nicht. Vergib mir und komm zurück in mein Herz, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und herrsche über meinem Leben heute und alle Tage meines Lebens. Und dann will ich bereit sein, wenn du mich rufst, hinzugehen und ein Sprachrohr des Himmels zu sein. Ich möchte dich bekennen und ich möchte deine Wahrheit und die Botschaft verkünden, da wo ich bin. Ich will wieder mutig werden, ich will wieder aufstehen und ich will es wagen, dass die Menschen nochmal dich erkennen, dass du mich gebrauchst als Werkzeug dieser Welt. O Herr, und dann komm mit deiner Herrlichkeit und deiner Majestät und erfülle mein Leben, damit die Menschen erkennen, dass du der Herr bist, du allein. Und so segne euch der allmächtige Gott und Vater, dieser himmlische Sherlock Holmes zu werden, und die Zeit zu verändern, indem Menschen die Chance bekommen, Buße zu tun. Amen.